Liebe Gemeinde, wie wir schon gehört haben, heute soll es um den zweiten Teil der Predigtreihe gehen, über das Gebet. Und vor zwei Wochen haben wir uns, ich mache das glaube ich doch noch einen Ticken näher hier. Ist super? Na gut. Vor zwei Wochen ging es um die Frage, warum beten wir überhaupt? Und dabei ging es dann um die Beziehung, die wir im Gebet mit Gott haben. Ja, wir informieren Gott nicht über irgendetwas Neues, da er eh schon alles weiß, aber Gott freut sich, dass wir als seine Kinder zu ihm kommen. Und wenn wir unser Leben mit ihm teilen. Ja, und genauso wie Äste an einem Apfelbaum hängen und alle irgendwie unterschiedlich an diesem Stamm sind, sind wir auch unterschiedlich an Jesus dran. Aber es ist wichtig und es ist unsere Aufgabe, dass wir dranbleiben. Ja, dieses Dranbleiben, das geschieht im Gebet, im Reden und im Hören auf Gott. Also vor zwei Wochen haben wir uns mit dem Warum beschäftigt und heute soll es um das Wie gehen. Wie beten wir eigentlich? Ja, bei dieser Frage kann man sicher schnell an das Vaterunser denken, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat und das auch heute noch überall auf der Welt gebetet wird. Aber ich möchte heute den Text betrachten, der unmittelbar vor dem Vaterunser steht, im Matthäus-Evangelium, und zwar im Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen oder an den Straßenecken auf, damit die Leute sie sehen können. Amen, ich sage euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Ja, wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegel die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin, so machen es die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Zum ersten Punkt also, wie sollen wir beten? Der lautet, nicht wie die Scheinheiligen. Ja, Luther übersetzt das mit die Heuchler. Ein hartes Wort. Ja, das sind die Menschen, die allen zeigen wollen, was für tolle Beter sie eigentlich sind. Und dafür brauchen sie natürlich ein Publikum. Ja, im Judentum, da waren diese Scheinheiligen wohl die Leute, die extra in die Synagoge gegangen sind, um da zu beten. Weil da gab es immer andere Juden, die auch da waren und die dann ihre tollen Gebete hören konnten. Und wenn sie ihre regelmäßigen Gebetszeiten hatten, die es im Judentum gab, da haben sie zugesehen, dass sie da währenddessen draußen auf den Straßen waren. Dann konnte jeder sehen, was für tolle Beter sie waren, ja, und wie fromm sie doch sind. Ja, was heißt das dann für uns? Heißt das, wir sollen nicht mehr in den Gemeinden laut beten? Sollen jeder nur noch für sich selbst beten? Im stillen Kämmerlein? Ja, wenn wir einmal genau auf die Begründung von Jesus schauen, dann kommen wir zu einem anderen Schluss. Denn die Scheinheiligen beten öffentlich, damit die Leute sie sehen können. So heißt es. Oder halt hören, ja irgendwie wahrnehmen. Ja, das Schlechte an dieser Gebetsform ist nicht die Öffentlichkeit, sondern der Grund des Betens. Ja, wenn der Grund nicht mehr das Gespräch mit Gott ist, sondern anderen Menschen etwas Tolles vorzubeten, dann läuft etwas gewaltig schief. Denn der Adressat des Gebetes sollte immer Gott sein und nicht die Menschen um einen herum. Ja, ich glaube, diese Gefahr ist heute für uns eigentlich nicht mehr ganz so groß. Also in der Öffentlichkeit, ja, würde ein lautes Gebet jetzt wohl nicht unbedingt die Leute beeindrucken. Wenn ich mir vorstelle, dass ich bei McDonald's sitze und da irgendwie anfange, energisch zu beten, ich glaube, da würden die wenigsten Leute denken, wow, cooler Typ, sondern sie würden wahrscheinlich erstmal mit dem Kopf schütteln. Ja, in der Gemeinde ist das vielleicht ein bisschen anders, aber so richtig gut zum Angeben eignet sich, glaube ich, heute ein Gebet auch nicht mehr so wirklich. Aber es besteht eine andere Gefahr heute bei uns. Und zwar nicht, dass wir besonders positiv auffallen wollen, sondern dass wir nicht negativ auffallen wollen. Ja, wenn man zum Beispiel in einer Gebetsgemeinschaft sitzt und merkt, meine beiden Nachbarn, die haben schon gebetet, vielleicht muss ich jetzt auch. Sonst denken am Ende noch alle, ich wäre ein schlechter Christ oder habe Glaubensprobleme oder sonst irgendwas. Ja, oder wenn christliche Familien zusammenkommen und der Gastgeber sich irgendwie genötigt fühlt, na, eigentlich muss ich jetzt beten, ne? Das macht man so. Ja, ich will nicht sagen, dass immer, wenn es irgendwie dazu kommt, dass es schlecht ist, aber es gibt die Gefahr in solchen Situationen, dass man dann nicht betet, um mit Gott zu sprechen, sondern dass man betet, um irgendwie die anderen Menschen zu beeindrucken oder zumindest nicht negativ aufzufallen. Aber das ist dann kein Gebet mehr, wenn nicht Gott unser Ansprechpartner ist, sondern die Menschen um uns herum. Ja, wie ist das also mit unseren Gebetsgemeinschaften, die wir hier im Gottesdienst haben? Ja, ich hoffe, niemand fühlt sich hier genötigt, bei einer Gebetsgemeinschaft zu beten. Und ich glaube auch, dass das hier eigentlich nicht so eine große Gefahr ist, so nach meiner Wahrnehmung. Aber die Gefahr, dass wir für andere Menschen und nicht für Gott beten, die besteht, glaube ich, immer irgendwie. Ja, ich kann mich noch hier erinnern, ist es ja noch gar nicht lange her, da saß ich hier schon als Pastor und wir hatten eine Gebetsgemeinschaft. Und ich habe dann so gemerkt, ja, die Brüder und Schwestern, die da vor mir gebetet haben, das hat mir so richtig aus dem Herzen gesprochen. Dann könnte ich wirklich Amen zu sagen. Und für mich gab es nichts mehr hinzuzufügen, was da gebetet wurde. Aber dann kamen so ein bisschen die inneren Zweifel. Naja, wie ist das so? Ich bin doch eigentlich der Pastor. Muss ich nicht auch beten? Wird das nicht erwartet? Irgendwas. Hauptsache, ich bete auch irgendwas. Und ich bin ganz froh, dass ich in diesen Situationen beide Male, zweimal hatte ich das, mir gedacht habe, nee, ich mache das nicht. Weil das wäre kein Gebet aus dem Herzen heraus, sondern nur für die Menschen. Und das wäre dann ein scheinheiliges Gebet gewesen. Aber das heißt nicht, dass mir das nicht schon mal passiert ist. Ich kann mich noch gut an so Jugendgottesdienste erinnern, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wo man sich dann irgendwo hingestellt hat und dann sagt, okay, wir machen jetzt so Gebetsgruppen. Und da kam man dann so mit 3, 4, 5 Leuten zusammen und da hieß es so, eure Aufgabe ist jetzt zusammen zu beten. Und dann stand man in diesem Kreis rum und der Erste fing an zu beten. Eine zweite, und man merkte schon, das geht irgendwie so reihum. Und dann stand man da und dachte, ja, dann bin ich auch wohl gleich dran. Weil man hatte 10 Minuten und in 10 Minuten kam das nächste Lied und bis dahin musste gebetet werden. Also ich würde nicht sagen, ich hatte auch richtig tolle Erlebnisse in solchen Gebetskreisen. Das würde ich nicht sagen, dass es per se schlecht ist. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich da stand und nur gebetet habe, weil es von mir erwartet wurde. Irgendwas gebetet, irgendwas gesäuselt, irgendwelche frommen Sprüche. Ja, und deswegen sträuben sich bei mir auch immer so die Nackenhaare, wenn ich irgendwo höre, ja, jetzt beten wir alle zusammen und jeder kommt an die Reihe, jeder ist dran. Das finde ich ganz schrecklich. Weil ich finde, dann ist immer die große Gefahr, dass es kein Gebet mehr zu Gott ist, sondern dass es wirklich nur fromme Sprüche sind, um nicht negativ aufzufallen. Einfach, weil man dran ist. Denn der einzig wahre Adressat des Gebetes ist immer nur Gott. Gebet ist nicht Reden über Gott, sondern es ist Sprechen mit Gott. Und deshalb habe ich auch der Vorschlag von Jesus, geh in dein Zimmer, mach die Tür zu und rede wirklich dort nur mit deinem Vater. Ja, das Zimmer, was hier in Vers 6 erwähnt wird, das ist im Griechischen so eine ganz kleine Kammer. So eine Speisekammer, wo kein Fenster da ist, irgendwie so mitten im Haus. Meistens war es sogar der einzige Raum, den man abschließen konnte, damals. Und Jesus sagt, geht da rein. Jetzt habe ich natürlich schon das Problem, wir haben in unserer Wohnung nicht so ein Zimmer. Also wir haben wohl so eine Besenkammer, aber die ist ein bisschen klein. Und zum Glück kommt es auch gar nicht so darauf an, wo dieser Raum ist, sondern es kommt auf die innere Haltung an. Ja, vielleicht können wir unser Innenleben, unser Beziehungsleben uns mal so vorstellen wie so eine Wohnung. Ja, da gibt es einen Eingangsbereich. Wenn man die Tür aufmacht, dann kommt man erstmal da rein. Ja, und auf der Beziehungsebene gehört da vielleicht so der Smalltalk rein. Schönes Wetter heute, sind aber hübsche Schuhe, warst du beim Friseur und all sowas. Ja, und dann gibt es das Wohnzimmer. Da sprechen wir dann auch schon mit entfernten Freunden, mit der Großfamilie. Da wird es dann schon etwas persönlicher. Aber irgendwie eine gewisse Distanz bleibt trotzdem bestehen. Ja, und der nächste Raum, der ist dann das Schlafzimmer. Ja, ins Schlafzimmer, da kommen wirklich nur die engste Familie rein und vielleicht mal die richtig guten Freunde. Ich weiß nicht, wie viele Leute würdet ihr so in euer Schlafzimmer lassen und euch vielleicht auf euer Bett setzen und mit denen reden? Das sind meistens nicht viele Leute. Und dann gibt es noch ein kleines Zimmer in diesem Haus, in das man nur selbst hineingeht. Ja, vielleicht haben einige hier so einen Hobbyraum, wo dann irgendwie eine Modelleisenbahn steht oder irgendwie so eine Leseecke, wo man sich zurückziehen kann und nur man selbst da ist, ganz in Ruhe. So ein ganz persönlicher Raum, in dem es ganz persönlich wird. Und im Gebet ist es dann sozusagen so, dass Gott an unsere innere Wohnungstür anklopft und wir lassen ihn rein. Und dann gibt es Wohnungen, in denen Gott immer nur im Eingangsbereich empfangen wird. So sind dann auch die Gebete. Ja, Gott, danke für das schöne Wetter. Ja, das ist so ein schönes Gebet eigentlich, das zeigt Dankbarkeit. Aber wenn das Gebet da stehen bleibt, dann bleibt es sehr oberflächlich. Ja, bei einigen Menschen darf Gott dann immer nur in diesen Eingangsbereich. Und dann gibt es das Wohnzimmer und einige Menschen lassen Gott ins Wohnzimmer rein. Ja, wo man dann für andere Menschen Fürbitte tun kann, wo man Gott für die Arbeit dafür bittet, dass man Segen erbittet. Aber Gott will nicht im Wohnzimmer stehen bleiben. Und dann gibt, wenn wir mit Gott ins Schlafzimmer gehen, ja, dann wird es schon persönlicher. Da geht es um die eigenen Träume. Vielleicht so Gebete wie, Vater, ich habe mich in dieses Mädchen verliebt, was hältst du denn davon? Oder Herr, meine Krankheit macht mir heute schon wieder so zu schaffen, ich kann bald nicht mehr. Ja, da in diesem Schlafzimmer, im inneren Schlafzimmer, da wird es ganz persönlich. Und dann gibt es noch diesen persönlichen Raum. Ja, das ganz kleine Zimmer, in das sonst niemand kommt. Und Jesus sagt, ja, das ist der Ort, an dem wir Gott wirklich nahe kommen können. Dort im Verborgenen können wir besonders intensiv mit unserem Vater im Himmel sprechen. Ja, dort finden dann die Gespräche statt, die besonders wertvoll für uns sind. Ja, das sind sozusagen die besten Gebete, wenn man so möchte. Aber es sind auch die schwierigsten. Denn es ist ganz einfach, Gott für das schöne Wetter zu danken und um seinen Segen zu bitten. Aber ihn in die innerste Kammer zu lassen, in die innerste Ecke des eigenen Lebens, das ist ziemlich schwer. Denn da drin bin dann nur ich und Gott. Und es kann wirklich schwer sein, das Gebet in diese innerste Kammer zu verlegen. Ja, eine Frau hat mal gesagt, ich habe immer das Gefühl, meine Gebete kommen nur bis zur Decke. Aber das Gute ist, dass Gott unter der Decke ist. Er ist in dir. Und deshalb ist auch nicht die Decke die Hürde im Gebet, sondern es sind bestimmte Gebetsmuster, die wir uns selber auferlegen. Oder dass wir der Meinung sind, dass bestimmte Sachen nicht ins Gebet gehören. Ja, vor lauter Selbstkontrolle, ja Selbstzensur und falscher Höflichkeit lassen wir Gott dann oft nur in den Eingangsbereich unserer Wohnung oder nur ins Wohnzimmer. Ja, können wir Gott ja nicht auch unsere Wut und unsere Zweifel und unsere Klage bringen? Ja, wir brauchen uns vor Gott nicht zu verstellen. Gott will nicht im Eingangsbereich stehen bleiben, er will in das innerste Zimmer kommen. Ja, dort, wo keine Menschen mehr zu beeindrucken sind, ja, dort, wo fromme Höflichkeitsfloskeln keinen Platz mehr haben. Ja, ein Ort, an dem wir etwas fragen können wie, Vater, wer bin ich eigentlich und was hast du mit meinem Leben zu tun? Ja, ich erlebe dich oft so gar nicht und fürs Gebet habe ich oft auch gar keine Lust. Dass wir einfach ganz ehrlich sein können. Und das ist aber auch der Ort, wo wir tiefe Erkenntnis über uns selbst gewinnen. Von Gottes Sicht auf unser Leben. Ja, wo wir zusammen mit Gott in unser Herz blicken können. Und dort unsere Marotten und unsere Schuld, aber auch unsere Stärke und Vergebung entdecken können. Ja, Luther hat es mal so gesagt, Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Wie gesagt, es geht in unserem Predigttext nicht um die Örtlichkeit, zumindest nicht in erster Linie, sondern um die Einstellung im Gebet. Aber um so intensiv mit Gott zu beten, da brauchen wir auch die richtigen äußeren Umstände. Denn das wird in der S-Bahn oder sonst irgendwo nicht gelingen, so richtig tief in das eigene Innere zu schauen, mit Gott zusammen. Ja, für das intensive Gebet brauchen wir auch äußerliche Ruhe. Ja, vielleicht in diesem Hobbyraum, vielleicht in der Leseecke, vielleicht beim Spaziergang. Ja, Orte, wo wir wirklich mal Klartext mit Gott reden können, ganz ohne fromme Maske. Und dabei kommt es in keiner Weise auf unsere Wortwahl an. Ja, diese Gedanken verwirft Jesus in Vers 7 und 8 in unserem Predigttext. Ja, in vielen heidnischen Religionen, da war es so üblich, ganz viele Sachen runter zu brabbeln im Gebet, so eine Art Beschwörungsformel. Man hat sich so gedacht, wenn man den Namen der Gottheit weiß, dann kann man über sie verfügen. Und da man den Namen oft gar nicht so richtig wusste, da wurden irgendwelche Vokale und Silben aneinander gereiht und man hat gehofft, man hat irgendwie den richtigen Namen da erwischt. Aber Gott muss nicht erst beschworen werden, weil Gott hat immer ein offenes Ohr für uns. Ja, wir müssen nicht irgendwelche Formen einhalten. Wir müssen auch nicht unbedingt die Hände falten oder die Augen zumachen beim Gebet. Ja, das ist alles schön und gut, aber es ist keine Bedingung für unser Gebet. Ja, und auch inhaltlich gibt es keine Vorgaben, die wir einhalten müssen. Die legen wir uns nur selbst auf. Ja, von uns aus können wir sowieso nicht richtig beten, sagt Paulus in Römer 8. Ja, in Vers 26 schreibt er dort, Römer 8, Vers 26. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Ja, Gott versteht uns also so, wie wir sind. Ja, Gott muss nicht erst den Umgang mit uns lernen. Aber manchmal müssen wir erst lernen, auf diese Weise mit Gott zu reden und uns so auf ihn einzulassen. Ja, vielleicht magst du es mal ausprobieren. Es muss ja nicht gleich der ganz große Schritt sein. Aber wenn Gott bei dir im Gebet bis jetzt immer nur in den Eingangsbereich kam, dann lass ihn doch mal ins Wohnzimmer. Und wenn er bis jetzt nur im Wohnzimmer war, dann lass ihn doch mal ins Schlafzimmer. Und wenn er nur im Schlafzimmer war bis jetzt, dann lass ihn doch auch mal in diese innerste Kammer von dir. Ja, dort im Verborgenen, da sagt Jesus, wartet etwas besonders Wertvolles auf uns. Ja, das hat er uns versprochen. Und darauf können wir vertrauen. Amen.